Also ich denke, das Entscheidende tatsächlich in der klinischen Tätigkeit ist, dass sich die Differentialdiagnose Fieber aufdehnt. Also das wird mehr und das ist natürlich ein Effekt des Reisens, der Veränderungen, die wir sehen und eben auch der Veränderungen, die wir hier sehen.
Consilium Infectiorum, der infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Plätz.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Mein Name ist Matthias Plätz und ich begrüße unseren heutigen Gast, Herrn Professor Thomas Jelinek. Er ist Facharzt für Innere Medizin. Er hat die Zusatzbezeichnungen Tropenmedizin und Infektiologie. Und Sie kennen ihn sicherlich von vielen reisemedizinischen Schriften. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Reisemedizin in Düsseldorf, medizinischer Direktor des Berliner Zentrums für Reise- und Tropenmedizin. Er berät die WHO und er ist auch Präsident der Deutschen Fachgesellschaft für Reisemedizin. Wir haben also einen echten Experten für vektorassoziierte und reiseassoziierte Erkrankungen und ich freue mich, dass er die Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Herr Jelinek.
Ja, vielen Dank, Herr Plätz, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Und dann würden wir auch gleich mit unseren Fragen beginnen. Wir hatten ja als Titel gewählt vektorassoziierte Erkrankungen und Klimawandel und ich glaube, jeder bekommt mit, dass tatsächlich bestimmte Erkrankungen, die in der Vergangenheit eher exotisch waren, jetzt häufiger auftreten. Da ist sehr viel Dynamik drin. Also mir fällt spontan Dengue ein, was vor 10 Jahren noch eine sehr seltene Differentialdiagnose war. Wir sehen, dass sich die FSME-Impfempfehlungen von Jahr zu Jahr weiter nach Norden verschieben. Was sind aus Ihrer Sicht vektorübertragene Erkrankungen, die Sie aktuell als große Bedrohung für Reisende sehen und die vielleicht auch autochthon, also auch in Deutschland, sich manifestieren könnten?
Ja, das ist natürlich ein Thema der Zeit. Tatsächlich, Vektoren breiten sich aus und der Klimawandel spielt eine Rolle. Man muss aber sagen, dass wir den Klimawandel gar nicht unbedingt brauchen, um vektorübertragene Krankheiten häufiger zu machen. Das haben wir schon sehr viel früher auch hinbekommen. Schon während der Kolonialzeit zum Beispiel. Gelbfieber hat sich ausgebreitet durch den Handel mit Menschen und durch die Zuckerrohrplantagen in der Kolonialzeit und wurde zu einer großen Plage dann in der Karibik und in Südamerika, wo es vorher gar nicht vorkam. Das war eine rein westafrikanische Krankheit ursprünglich und die Mücken, die es übertragen haben, kamen auch im Wesentlichen in Westafrika vor. Also das war schon deutlich vor der Klimaerwärmung, die wir jetzt unbestreitbar haben. Und diese Vektoren profitieren natürlich davon, wenn die Welt wärmer wird. Und da ist im Moment sicherlich, wenn man auf Reisende schaut, die Übertragung durch Tigermücken, also Aedes, insbesondere die Gelbfiebermücke Aedes aegypti und die asiatische Tigermücke Aedes albopictus vordringlich. Das sind Mücken, die den Menschen mögen. Die brüten gerne in Städten, sind Kulturfolger. Die kommen also sehr nah an uns dran, brüten Abwasserkanälen, Müllhalden und so weiter. Wir sind ja unheimlich gut darin, sowas anzulegen, solche Brutgebiete für diese Mücken. Und die reisen gerne. Die fahren tatsächlich auch gerne Schiff, auf Frachtschiffen etc. Und das haben sie großartig genutzt in den letzten Dekaden. Hinzu kommt, dass es eben wärmer wird und dadurch natürlich auch die Brutmöglichkeiten auf der Nordhalbkugel und auch im Süden sich ausbreiten. Und alles, was von diesen Tigermücken übertragen wird, hat massiv zugenommen. Da ist ganz vorne das von Ihnen angesprochene Dengue-Fieber tatsächlich, was man wirklich als Pandemie bezeichnen kann, die schon seit Jahren sich aufbaut, von uns lange ignoriert wurde im Westen, weil es uns einfach nicht so stark betroffen hat, aber mittlerweile auch für uns eigentlich sehr sichtbar ist, weil es doch sehr viele Länder betrifft und eben auch zunehmend Fälle in Europa auftreten. Und dann auch Krankheiten wie Chikungunya, wie Zika, also Viruskrankheiten, die von diesen Mücken übertragen werden. Das ist, wenn man jetzt mit Reisenden zu tun hat, die außerhalb Europas unterwegs sind, sicherlich eines der vordringlichen Beratungsthemen, die wir haben. Bei weitem nicht das Einzige. Es gibt auch andere vektorübertragene Krankheiten, die eine Dynamik drin haben. Malaria zum Beispiel, die klassische mückenübertragene Krankheit, über die wir ja schon immer gesprochen haben, verändert sich auch. Die Malaria-Mücken haben zwar den Nachteil, dass sie sauberes Wasser brauchen zum Brüten, Und das heißt, dass die aus urbanen Gebieten eher weggedrängt werden in den meisten Fällen. Aber sie profitieren davon, dass die Welt wärmer wird und deswegen der Sauerstoffpartialdruck in der Höhe ansteigt. Und sie damit in Gebiete vordringen können, in denen sie ganz lange oder vielleicht auch noch nie vorhanden waren. Zum Beispiel Höhenlagen oder mittlere Lagen im Himalaya. Das Kathmandu-Tal hat Malaria seit ein paar Jahren. Das erste Mal seit Menschengedenken. Die Hänge des Kilimanjaro haben Malaria und auch in den Anden sehen wir einen Anstieg. Und das ist neu, das hatten wir vorher nicht und das hat natürlich Konsequenzen für die Beratung auch von Reisenden.
Sie hatten ja die autochthonen Fälle auch schon angesprochen. Es gab, ich erinnere mich, 2007 gab es, glaube ich, den ersten Ausbruch von Chikungunya in Europa, damals in Norditalien. Wir haben jetzt autochthone Fälle Dengue, auch in Südfrankreich, hatte ich gesehen. In Deutschland hatten wir ja, das ging in der Pandemie etwas unter, Westmal-Virus, wo Fälle aus Sachsen gemeldet wurden. Ich selbst war 2003 am CDC für einen Postdoc und damals kam Westmal gerade in den USA an und man muss sagen, innerhalb von ja, weniger als 10 Jahren hat sich der Erreger wirklich von der Ostküste komplett über den gesamten Kontinent ausgebreitet. Also die Dynamik finde ich immer sehr beeindruckend. Und Borna-Virus wird ja auch immer, gibt es auch jetzt wieder Fälle, die genannt werden. Würden Sie schon so weit gehen, dass wir uns in Deutschland, also nicht reiseassoziiert, dass wir uns in Deutschland schon Gedanken um Mückenschutz machen müssten, wie in südlichen Ländern auch? Also würden Sie Fliegengitter schon empfehlen oder Mückengitter empfehlen? Würden Sie zum Mückenschutz raten, wenn man hier spazieren geht, im Wald oder so? Wäre es schon dieser Zeitpunkt oder sagen Sie, das ist noch zu früh?
Also es ist unbestreitbar, dass Vektoren, die wir früher nicht hatten, sich in Deutschland ausbreiten. Insbesondere eben die asiatische Tigermücke hat hier eine beeindruckende Karriere hingelegt. Die wurde erstmals 2007 im Rheintal entdeckt, aus Italien kommend, sehr wahrscheinlich, und hat sich mittlerweile über große Gebiete, vor allen Dingen West- und Süddeutschlands, ausgebreitet. Wurde letztes Jahr auch das erste Mal in Berlin entdeckt, tatsächlich. Also das ist schon eindrucksvoll und die kommt durch unseren Winter durch, offensichtlich. Der ist halt milder geworden, das kommt der Mücke entgegen. Es ist aber trotzdem nur die Mücke. Es ist nicht so, dass alle Mücken natürlich automatisch infiziert sind. Und Tigermücken sind zwar lästig, also die machen schon auch unangenehme Stich-Effekte, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man krank wird. Man muss auch sehen, in Ländern, wo wir diese autochthonen Übertragungen bereits seit einigen Jahren sehen, Frankreich zum Beispiel hat das schon seit 2013 eigentlich regelmäßig, dass Dengue übertragen wird, jedes Jahr im Land, da sind das ja keine großen Ausbrüche. Das heißt, ja, wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch autochthone Übertragungen in Deutschland sehen, von eigentlich ja eher exotischen oder tropischen Infektionen, wie zum Beispiel Dengue-Fieber oder Chikungunya, das wird sicher passieren. Und ich denke, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Füße so einen Takt stillhält und nicht zu viel Aufregung zulässt, weil das wird natürlich keine große Seuchenwelle geben, die durchs Land zieht. Das werden Cluster sein, also kleinere Ausbrüche von natürlich Pechvögeln dann, die das dann abbekommen, aber eben überschaubar. Vielleicht Dutzende von Fällen. Bei Chikungunya können es auch mal 200-300 sein, das hat Italien eben gezeigt. Aber trotzdem hält sich das dann regional sehr stark in Grenzen. Und deswegen grundsätzlich zu sagen, die Mücken sind alle gefährlich, ist sicher übertrieben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich schauen, dass man die Brutgebiete vielleicht anfängt mal zu reduzieren. Es wäre natürlich schlau, früh schon damit anzufangen, dass man vielleicht über Kontrollmaßnahmen nachdenkt. Es gibt ja Ansätze auch bei den Tigermücken, wie man sie in ihrer Ausbreitung reduzieren kann. Da gibt es großartige Beispiele aus Singapur zum Beispiel. Die haben das recht gut hinbekommen. Durch Ausbringen von Mückenstämmen, die mit bestimmten Bakterien infiziert waren, Wolbachien, die wiederum die Infektionsraten mit Viren reduzieren bei diesen Mücken. Es ist faszinierend zu sehen, wie man die Biologie dann doch beeinflussen kann. Über sowas sollten wir vielleicht anfangen nachzudenken, bevor wir die ersten Ausbrüche sehen tatsächlich. Bei West-Nil, was Sie angesprochen haben, ist die Situation ein bisschen anders. Da sind die Mücken ja grundsätzlich schon da. Das ist vor allem Culex pipiens, was in Deutschland normal vorkommt, das ist nichts Neues. Was sich da verändert hat, ist das Verhalten der Zugvögel, die das Reservoir dieses Virus sind und die ihre Reiserouten zum Teil verlagert haben, sehr wahrscheinlich auch aufgrund der globalen Erwärmung, weil sie eben festgestellt haben, dass sie in Südspanien auch überwintern können. Die müssen nicht mehr nach Afrika fliegen. Das machen die dann zum Teil auch. Also wir haben neue Zugvögelströme, die über Zentraleuropa, aus dem Norden über Zentraleuropa nach Südeuropa gehen. Und dann rasten die eben in Deutschland auch im Spätsommer. Und dann können die Viren, die in den Zugvögeln drin sind, über unsere Mücken, die schon da sind, übertragen werden auf Menschen. Das ist sehr schwer zu verhindern. Man wird diese Mücken, die schon da sind, natürlich da nicht davon abhalten können, die Vögel zu stechen. Und damit können Infektionen bei Menschen auftreten. Aber das sind wenige Fälle. Das sind wirklich auch nur Einzelfälle bis kleine Fallzahlen. Und hier ist natürlich einfach immer das Entscheidende, man sollte sich möglichst wenig stechen lassen, also von Mücken, in Gebieten, wo dieses Potenzial besteht. Sprich, guter Mückenschutz spielt eine Rolle, auch bei der Beratung, zukünftig auch zunehmend bei uns sicher. Insbesondere eben, wenn man solche Sachen wie Vogelbeobachtungen macht, also in solche Gebiete geht, wo die Vögel häufiger sind. Und das andere ist natürlich potenziell in die Zukunft ein Individualschutz durch Impfungen. An denen wird ja gearbeitet, beziehungsweise die sind schon da. Ne? Bei Dengue können wir ja schon impfen. Chikungunya werden wir nächstes Jahr impfen können. West Nile ist in der Pipeline. Also das ist als Individualschutz sicherlich mit das Effektivste, was man dann machen kann, wenn man von einer Exposition ausgeht.
Über Impfungen werden wir im Laufe dieser Podcast-Folge auf jeden Fall noch detaillierter sprechen. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Für den klinisch tätigen Arzt zum Beispiel in der Notaufnahme bedeutet das ja auch, dass er vielleicht auch bei Patienten ohne Reiseanamnese solche Erreger zumindest differentialdiagnostisch in bestimmten Konstellationen mit in Erwägung ziehen sollte. Problem ist sicherlich, ein großer Teil dieser Infektion verläuft ja auch asymptomatisch, deswegen werden die Kranken wahrscheinlich immer nur die Spitze des Eisbergs sein. Aber was wäre denn so ein Patientenphänotyp in der Notaufnahme, wo man an Dengue, Chikungunya, West Nile denken sollte?
Ja, die Differentialdiagnose des Fiebers in der Notaufnahme wird sicherlich nicht einfacher. Das ist keine Frage. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mehr Tools, mehr Diagnostik gegenüber früher zur Verfügung. Wenn Sie jetzt die Reiseanamnese weglassen, die ist natürlich ein wichtiges Detail. Wenn man weiß, der Mensch war unterwegs, dann gibt es ein ganz anderes Spektrum. Aber wenn man sagt, okay, der war nirgendwo, dann hängt es ein bisschen an der Jahreszeit. Also Sie werden natürlich in den kalten Monaten, in denen die Mücken nicht aktiv sind, keine dieser Art von Infektionen sehen in der Notaufnahme, weil die Inkubationszeiten in aller Regel sehr kurz sind. Das sind ja ganz überwiegend Krankheiten, die sich innerhalb von 1 bis 2, 2,5 Wochen manifestieren und dadurch ist die Zeitspanne sehr überschaubar. Wenn es aber halt warm ist, Mücken aktiv sind, die Jahreszeit passt quasi, also nehmen wir jetzt einen Spätsommer, und es kommt jemand mit Fieber im Spätsommer in die Notaufnahme, dann könnte der natürlich Dengue, Chikungunya, West Nile haben. Das wäre grundsätzlich möglich. Und dann sind die Symptome allerdings sehr unspezifisch, weil der Körper halt nur eine begrenzte Möglichkeit hat zu reagieren auf eine Viremie oder überhaupt auf Fremdantigene im Blut, nämlich mit Fieber, Kopfschmerzen, grippaler Symptomatik, mehr oder weniger Lymphknotenbeteiligung. Das ist ja immer ein sehr ähnliches Krankheitsbild. Manchmal gibt es einen Hautausschlag, der ein bisschen komisch ausschaut. Das ist bei Dengue insbesondere der Fall, auch mal bei Chikungunya. Kommt aber relativ spät, dieser Hautausschlag. Meistens erst so nach 4, 5, 6 Tagen. Das heißt, die Patientin präsentiert sich oft früher schon, weil sie vorher schon Kopfschmerzen, Fieber und Gliederschmerzen haben. Und dann bleibt nur die allgemeine Abklärung schauen, zeigt das Differentialblutbild Hinweise für eine Virusinfektion zum Beispiel. Und da muss man natürlich auch in diese Richtung weiterdenken. Also das übliche Vorgehen in der Infektionsabklärung, erstmal relativ simpel, Differentialblutbild, Zeichen einer Infektion, wo geht das hin, in welche Richtung, eher bakteriell, eher viral. Und dann muss man sich entsprechend weiterhangeln. Und da wird man natürlich an so seltene Dinge wie West Nile wahrscheinlich nicht von vornherein denken, aber wenn man dann mitbekommt, dass es Fälle gibt, es ist ja oft nicht der einzige, es ist ja oft nicht ein Einzelfall, sondern oft dann so eben eine Gruppe von Leuten, die betroffen sind, dann ist es natürlich schon gut, wenn man auch in die Richtung weiterdenkt. Also sollte man auch so ein bisschen am Puls der Nachrichten sein immer. Das ist der Vorteil dieser Art von Infektionen. Die werden auch schnell wahrgenommen und werden dann eben auch schnell publiziert. Heutzutage oft tagesaktuell und dann kriegt man diese Info auch, da ist was im Busch, da könnten auch meine Patienten betroffen sein.
Und um das jetzt ein bisschen zu konkretisieren, also angenommen, das ist Spätsommer, häufig ist das ja auch von der Organmanifestation her so Richtung Enzephalitis, also Pneumonien gibt es ja de facto eigentlich nicht. Also habe ich noch nie davon gelesen, dass es Konstellationen gab, wo ein Infiltrat nachweisbar gewesen wäre. Also läuft es wahrscheinlich vor allen Dingen oft auf die Enzephalitis oder so allgemeines Fieber ohne Fokus raus. Also um die häufigsten Erreger jetzt mal durchzugehen, was wäre denn die adäquate Diagnostik? Also Dengue, Chikungunya, West Nile.
Die Enzephalitis sehen wir, wenn, dann eher beim Westnal. Das ist das, was, das ist ja eine Zoonose, die letztendlich, wo, bei der wir einen Fehlwirt darstellen. Also es ist eine Panne biologisch aus Sicht des Virus. Wir sind keine gescheite Amplifikationswirt. Und es gibt dem mit so einer Quote von 1 zu 150 gibt es dann eine Enzephalitis bei den Infizierten. Und da sind die Symptome sehr, sehr schwer zu greifen, weil die Patienten dann ein ganz buntes Krankheitsbild zeigen, also entsprechend Konzentrationsstörungen, Agitation, psychotische Symptome, epileptische Anfälle, was auch immer. Vorausgegangen ist aber typischerweise eine fieberhafte Episode. Die kann mild gewesen sein, im Sinne von so einer Sommergrippe quasi, aber das war die Erstmanifestation der Viremie. Dann beruhigt sich das typischerweise etwas und dann gibt es diese zweite Welle mit der Enzephalitis. Und dann ist halt natürlich die Frage, wann man den Patienten sieht. Oft erst in dieser stärkeren Manifestation und dann ist ja schon eine Weile Antigenkontakt gewesen und dann kann man tatsächlich schon serologisch was nachweisen, häufig bei diesen Patienten, also sprich einen Antikörpertest machen auf Westnil, wenn man spezifisch in diese Richtung denkt, oder alternativ natürlich einen Virusnachweis direkt suchen mit einer PCR. Das geht ja auch sehr schnell und sehr gut. An Dengue, Chikungunya muss man bei so einem Patienten nicht denken. Das ist sehr, sehr selten, dass die enzephalitische Symptome kriegen. Die haben dafür viel ausgeprägtere Allgemeinsymptome und kommen auch mit denen, also schon sehr viel früher, weil die einfach erhebliche Schmerzen haben. Das ist das führende Zeichen bei diesen beiden sehr viel häufigeren Infektionen. Auch bei Dengue, Chikungunya tut es einfach furchtbar weh. Dengue wird ja auch als Breakbone-Fieber von den Briten bezeichnet, eben als Knochenbrecherfieber, weil die Schmerzen wirklich so ausgeprägt sein können, dass man das Gefühl hat, die Knochen brechen, wenn man sich bewegt. Das ist schon sehr eindrucksvoll, auch für die Patienten logischerweise. Die kommen dann auch früh. Und diese Situation, also Fieber, Kopfschmerzen und diese massiven Schmerzen, beim Chikungunya mehr die Gelenke, beim Dengue mehr die Gliedmaßen, die sollten einen dann in diese Richtung leiten. Da muss man an Westnil nicht denken. Das ist nicht so schmerzhaft. Das ist eben in der ersten Phase eher milder, aber führt dann später zu Enzephalitis.
Also den zweigipfligen Verlauf, den Sie bei Westnil beschrieben haben, der ähnelt ja auch dem, was wir von FSME kennen. Das sind ja auch verwandte Viren. Da drängt sich mir gerade die Frage auf, gibt es eigentlich eine Kreuzprotektion zwischen FSME-Impfung und Westnil? Gibt es da Daten dazu?
Das ist schwer zu sagen, weil wir relativ wenig Daten haben aus Gebieten, wo viel FSME geimpft wird und dann eben Westnil auch aufgetreten ist. Spricht aber nicht viel dafür. Wir sehen eine Kreuzreaktivität in der Serologie bei den Flaviviren generell. Das ist immer mal wieder da, stört aber mehr, als dass es hilft, weil es halt oft die Interpretation der Flavivirus-Serologie erschwert. Diese Antikörper sind aber nicht kreuzprotektiv, nach allem, was wir sagen können. Es bestand sogar der Verdacht, dass die unter Umständen sogar ins Gegenteil durchschlagen könnten, also dass man so einen Immune Enhancement, also eine Verstärkung der Erkrankung bekommen könnte. Dafür spricht aber auch nichts, zumindest bei den FSME-Geimpften spricht dafür nichts, soweit man das abschätzen kann. Aber es ist nicht protektiv. Also Sie können nicht sagen, ich bin FSME geimpft oder Gelbfieber ist ja auch eine Flavivirus-Erkrankung, also ich bin Gelbfieber geimpft und bin deswegen gegen Westnil geschützt. Das funktioniert leider nicht.
Aber ich habe eine wichtige Information für mich mitgenommen nochmal. Also bei Chikungunya und bei Dengue führen die Schmerzen. Die Patienten präsentieren sich quasi in der Frühphase. Da kommt man wahrscheinlich mit Serologie nicht unbedingt weiter, sondern muss direkt einen Virusnachweis anstreben. Und bei Westnil oder auch FSME, dann kommt der Patient häufig dann bei dem zweiten Gipfel und da kann die Serologie schon positiv sein. Das ist doch ein guter klinischer Hinweis. Jetzt gibt es ja auch noch einige Exoten, die immer wieder mal auftauchen. Wie gesagt, Bornaviren ist ja auch in Deutschland, gab es Fälle, die beschrieben wurden. Dann gibt es sowas wie Rift Valley Fever. Haben Sie da vielleicht noch, Sie sind ja wirklich derjenige, der all diese Infektionen wahrscheinlich tatsächlich schon mal am Patienten gesehen hat und nicht nur gelesen hat. Haben Sie da noch vielleicht so 5 Viren, an die man als Infektiologe denken könnte, wenn die häufigsten Entitäten quasi schon ausgeschlossen sind?
Borna und Rift Valley sind schon sehr, sehr seltene Manifestationen. Also ehrlich gesagt würde ich nicht empfehlen, daran zu denken, weil da jagt man eben doch häufig Chimären nach. Insbesondere Borna war kurioserweise eine Zeit lang recht populär, so auch in der Presse. Da gab es viele Anforderungen zur Diagnostik. Ist aber extrem selten, dass man hier was nachweisen kann. Aber wenn man über Kolibris redet, also Krim-Kongo, hämorrhagisches Fieber wird in den letzten Jahren auch immer wieder diskutiert. Das ist ja auch eine zeckenübertragene Krankheit und diese Art von Zecken, die eigentlich in Zentraleuropa nie vorgekommen waren, sind jetzt eben auch nachgewiesen worden bei uns seit einigen Jahren. Bisher vor allen Dingen bei Pferden gefunden worden, nicht so sehr bei Menschen. Und hier wird eben spekuliert, auch wieder dadurch, dass es wärmer wird, dass die Zecken kommen, dass man hier vielleicht dann auch Fälle sehen wird von Krim-Kongo hämorrhagischem Fieber, was auch eine Enzephalitis macht, neben dem hämorrhagischen Fieber. Wäre aber sicherlich auch eine sehr, sehr seltene Diagnose im Moment. Also es ist so unwahrscheinlich, dass man damit zu tun hat. Es ist ja selbst die häufigen Dinge, also global häufigen Dinge wie Dengue oder Chikungunya sind bei uns ja erst im Kommen als autochthone Übertragung. Ganz anders bei Reisenden. Da sehen wir die durchaus häufiger, aber bei autochthonen Infektionen ist es ja eine Rarität. Und dann an die noch selteneren Dinge zu denken, wie Krim-Kongo oder ähnliches, ist, glaube ich, für die Praxis kaum notwendig.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Ihnen kurz unsere Lernplattform Wissen wirkt vorstellen. Hier finden Sie Publikationen wie hochwertige Themenhefte und Fragen- und Antwortenhefte, Videos, Podcast-Folgen und Sie können die dazugehörigen CME-Module direkt bearbeiten. Laden Sie die App Wissen wirkt für Android und Apple auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter oder besuchen Sie die Website www.wissenwirkt.com für weitere Informationen. Die Links finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen eine interessante Fortsetzung der Podcast-Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast.
Wir hatten jetzt vor allen Dingen über virale, vektorassoziierte Erkrankungen gesprochen. Es gibt natürlich auch bakterielle. Da fällt einem, Sie hatten die Zecken gerade genannt, da fällt einem zuallererst natürlich die Borreliose ein. Aber wir haben hier zum Beispiel auch mal den Fall eines Kindes gehabt mit einer Lymphknoten-Tularemie, die wahrscheinlich auf einen Mückenstich zurückzuführen war. Das habe ich auch gelernt sozusagen, dass auch Bakterien durch Mücken übertragen werden können. Die hat man immer eher so mit Zecken assoziiert. Gibt es da aus Ihrer Sicht Dinge, die sich da jetzt gerade geändert haben, wo man in der Notaufnahme dran denken sollte? Also Sie haben die Phänotypen bei den Viren sehr schön eingeordnet. Sowas Ähnliches vielleicht auch für die Bakterien?
Also was wir mehr sehen, sind Rickettsiosen tatsächlich, die ja auch durch Zecken übertragen werden können. Das ist vor allem durch Reisende häufiger geworden. Rickettsia conori oder Afrikel wird ja durch kleine Zeckenarten, die wir ja schon im Mittelmeer haben, auch wird das schon übertragen. Bei uns war das bisher eine seltene Geschichte, aber wir sehen schon, dass das ein Tag häufiger wird. Und hier hat man eben auch wieder Fieber und Kopfschmerzen, die Allgemeinsymptomatik, aber eben auch in der Regel eine recht typische Effloreszenz durch den Zeckenstich. Das ist recht hilfreich bei dieser Krankheitsgruppe, weil es in der Regel eine schwarze, schwärzliche Effloreszenz an der Stichstelle gibt, die völlig reizlos ist. Also es tut nicht weh, aber die ist da, die ist auffällig, wenn man die Leute untersucht an der Haut, typischerweise auch an Stellen, wo sie es selber gar nicht wahrgenommen haben. Sieht ein Tag so aus wie die Verletzung, wenn jemand eine Zigarette auf der Haut ausgedrückt bekommen hat. Also so ein kleiner schwarzer Fleck, der einfach da ist, aber eben nicht wehtut und auch nicht juckt und gar nichts. Und das ist das Echar, das ist bei den Rickettsien tatsächlich pathognomonisch. Also das ist nützlich als klinisches Zeichen zusammen mit eben den Allgemeinsymptomen. Sehen wir sowohl aus dem afrikanischen und Mittelmeerraum als auch aus Asien, da gibt es das auch. Und eben jetzt vereinzelt auch mal in Europa übertragen, also in Deutschland auch übertragen. Also das ist sicher eine Sache, die werden wir auch häufiger sehen. Die Borreliose wird immer spekuliert, dass wir die eigentlich auch eine Zunahme werden erleben müssen. Sehr schwer zu fassen, weil wir keine guten Meldezahlen haben zur Borreliose. Aber spricht natürlich viel dafür, weil wenn der Holzbock, also unser Ixodes, unsere Zecken aktiver wird, dann spricht eigentlich alles dafür, dass wir auch mehr Borreliose haben werden. Wir sehen ja auch mehr FSME, was man als Indikator dafür vielleicht verwenden kann. Und da muss man sicherlich auch mehr daran denken. Ich erlebe immer noch, dass die Borreliose-Diagnostik in der Praxis Probleme hat. Also das ist immer noch ein schwieriges Thema. Die Tularemie, die Sie angesprochen haben, das ist eine faszinierende Krankheit, die tatsächlich ja früher auch total selten war und immer auch so diesen Ruf dieser Biowaffe noch mit sich hat. Francisella tularensis wurde ja auch noch als B-Waffe missbraucht im Kalten Krieg. Und da sehen wir aber tatsächlich auch, dass es über die Auwaldzecke zu Übertragungen kommt. Die ist ja aus Osteuropa auch vermehrt nach Deutschland eingewandert. Und da werden wir sicherlich auch mehr Fälle haben in den nächsten Jahren. Und das ist tatsächlich ein Kuriosum, dass die auch über Mücken übertragen werden kann, was normalerweise ja nicht stattfindet. Sie brauchen ja als Erreger, wenn sie in den Darm eines Vektors kommen, immer auch die Rezeptoren, dass sie dann vom Darm in die Speicheldrüsen wandern können. Und das klappt, wenn sie auf Zecken spezialisiert sind, normalerweise nicht, wenn sie in eine Mücke kommen. Völlig andere Biologie, da kommen sie nicht weiter. Aber Francisella tularensis kann das. Und die gehen dann tatsächlich durch die Mücke durch und können auch in die Speicheldrüsen kommen und sind dann auch da übertragbar.
Also ich kann da vielleicht mal eine Anekdote beisteuern, was kürzlich durch die Presse gegangen ist, was den Ursprung der Pandemie angeht, ob das nun tatsächlich ein Unfall war, ein Laborunfall oder ob es einen natürlichen Ursprung hat. Und da hatte ich mich gefreut, da gab es jetzt eine Publikation, da hat man auf den Finke-Grüno-Score abgehoben. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen hatten. Und der Finke-Grüno-Score, der beschreibt die Zunahme von Tularemie im Kosovo während der Zeit des Kosovo-Krieges, wo die eine Seite der anderen vorgeworfen hat, Tularemie als B-Waffe zu missbrauchen. Und die Bundeswehr hat dann Proben genommen, hat die analysiert, hat die statistisch ausgewertet. To make a long story short, kam de facto raus, durch den Krieg wurde die Ernte nicht eingebracht, die Nagerpopulation ist nach oben gegangen, es gab mehr Tularemie-Fälle. Aber man hat anhand dieser Auswertung sozusagen, haben Herr Finke und Herr Grüno Kriterien aufgestellt, die man auch quantifizieren konnte, was für einen menschengemachten Ausbruch spricht und was für einen natürlichen Ausbruch spricht. Und das hat man jetzt tatsächlich in einer Publikation auch auf den Pandemieursprung angelegt. Und da kam raus, also 2:1 für menschengemacht. Das war eine Nachricht, die ich gelesen habe. Das hat mich nur gefreut, weil ich in diesem Labor auch mal gearbeitet habe und die beiden sehr gut kenne. Bleiben wir mal bei den Bakterien. Sie hatten noch nicht gesprochen über das Läuse- und das Zeckenrückfallfieber. Da gab es ja auch vom RKI in den letzten Jahren immer wieder mal Hinweise, dass das gerade bei Menschen ohne Wohnsitz zunimmt. Sehen Sie da in Ihrer Ambulanz manchmal Patienten oder sehen Sie das auch reiseassoziiert?
Reiseassoziiert insofern, als wir das bei Migranten gesehen haben, vor allem während der Migrationswelle. Da waren eigentlich die meisten Fälle. Das ist ja eine Krankheit, die war früher extrem relevant, im 19. Jahrhundert insbesondere. Napoleons Armee ist im Wesentlichen durch diesen Erreger dezimiert worden, tatsächlich, wie man heute weiß, weil man Massengräber ausgegraben hat und tatsächlich dann die DNA dieser Erreger gefunden hat. Die meisten Soldaten sind eben nicht am Winter oder an Feindeinwirkungen gestorben, sondern tatsächlich, weil sie die Läuse in der Kleidung hatten. Man hat sich einfach nicht gewaschen und dann haben die diese Bakterien weitergegeben. Von einem zum anderen. Also da war das eine ganz relevante Infektion, die dann einfach durch Veränderung der Hygiene bei uns sehr stark abgenommen hat. Also wir sehen das ganz, ganz selten nur noch, außer es kommt eben zu Situationen, wo Menschen Läuse haben und sich nicht waschen können und die Kleidung auch nicht reinigen können. Das war zum Beispiel während des Balkankrieges gab es eine Häufung von Fällen auch bei den Flüchtlingen. Und genauso eben in der Migrationswelle, die wir gesehen haben, 15, 16 hier, gab es auch einen Anstieg der Fälle. Da wurde auch vorgewarnt dann von Seiten des RKIs, dass man auf diese Fälle achten muss. Und das läuft auch zum Teil hochdramatisch. Also sind schwerkranke Patienten mit hohem Fieber, die auch durchaus gefährdet sind. Ja, also da hat es eine relativ hohe Letalität, wenn das nicht schnell behandelt wird. Ist aber bei den Reiserückkehrern, die wir normalerweise sehen, also touristischen Reisen, beruflich Reisen und so weiter, spielt das überhaupt keine Rolle. Also ist schon eine klare Population, eine Selektion hier, bei der man dann den Verdacht auch haben sollte, dass das in die Richtung geht, wenn man hier einen schwerkranken, fieberhaften Patienten hat. Aber da gehört eben die Anamnese ganz wesentlich dazu. Sonst haben wir das überhaupt nicht.
Wie würde man eigentlich also diese bakteriellen, vektorassoziierten Erkrankungen diagnostizieren? Finde ich Borrelia recurrentis zum Beispiel, finde ich das in der Blutkultur oder bin ich da auf eine Serologie angewiesen oder eine PCR?
Ist tatsächlich schwierig. Bei den zeckenübertragenen Rickettsien ist tatsächlich der schnellste Weg, ist, dass sie dieses Escha finden, diese Effloreszenz in der Haut, die relativ zuverlässig da ist. Das ist das entscheidende Kriterium, also klinische Diagnose. Dann hat man das, da muss man nicht weiter rum suchen, sondern dann einem klinischen Blick vertrauen. Bei Borrelia recurrentis ist es aber nicht so. Da sehen Sie da sowas nicht. Das heißt, hier muss man tatsächlich versuchen, den Erregernachweis zu führen. Die Serologie ist zu langsam. Sie brauchen ja immer, um Serologie zu kriegen, brauchen Sie eine Immunantwort, die auch suffizient sein muss. Also das dauert zu lange in diesem akutkranken Patienten. Das heißt, man würde versuchen, den Erregernachweis direkt zu führen, effektiver über PCR als über den Direktnachweis. Und im Zweifel probatorisch behandeln, antibiotisch. Das Gute an diesen Erreger ist, dass die gut ansprechen auf Antibiotika an und für sich. Also da kann man relativ effektiv arbeiten. Doxycyclin ist ja sehr beliebt in der Reisemedizin, in der Reiserückkehrmedizin auch, funktioniert auch hier wunderbar und kann man dann auch einsetzen.
Ja, das war genau die Frage, die ich Ihnen gerade noch stellen wollte. Also wenn man eingeschüchtert ist durch die vielen Speziesnamen, die wir in den letzten Minuten benutzt haben, was die Bakterien angeht, ist Doxycyclin fast momentan, muss man sagen, noch so eine One-Size-Fits-All-Solution. Also zumindest für über 90%. Wir machen das tatsächlich auch manchmal, wenn wir keinen Erreger nachweisen und trotzdem sicher sind, dass es was Bakterielles ist, weil klassischerweise ja Doxycyclin beim hospitalisierten Patienten kaum eingesetzt wird und die Beta-Lactame eben genau immer diese Lücke haben, die man dann damit füllen kann. Wobei man hier auch nochmal sagen muss, die ganzen angesprochenen Erreger spielen als nosokomiale Erreger eigentlich überhaupt keine Rolle. Also da muss man dann sicherlich nicht daran denken. Was die Viren angeht, gibt es da eigentlich Möglichkeiten der Behandlung, außer symptomatisch? Und worauf sollte man achten? Also gerade bei Dengue gibt es ja auch immer das Risiko für das Dengue-Schock-Syndrom, wo man auch bei den Infusionen aufpassen sollte. Vielleicht können Sie da nochmal so die wesentlichen klinischen Fallstricke nennen?
Also das ist natürlich schwieriger, hier wirklich ursächlich dran zu gehen, therapeutisch. In der Regel erfolgt eine symptomatische Therapie. Bei Dengue ist jetzt gerade in Entwicklung monoklonale Antikörper, die tatsächlich eine ganz gute Effektivität zeigen. Das ist wahrscheinlich der Gamechanger bei komplizierten Verläufen jetzt für die Zukunft. Ansonsten hat man nur symptomatische Therapie und supportive Maßnahmen. Das Problem ist beim Dengue ja, dass man es mit vier Virustypen, also vier Serotypen zu tun hat, die keine gute Sequenzhomologie haben. Das heißt, es gibt keine Kreuzprotektion, wenn man mit einem der Serotypen schon mal Kontakt hatte. Man kann also Dengue viermal kriegen. Das ist ja ein Tag ungewöhnlich für so Viruskrankheiten. Und tatsächlich können die Verläufe auch komplizierter verlaufen. Das heißt, die klinische Hypothese und das Dogma, nach dem wir ganz lange jetzt vorgegangen sind, sagt, dass man beim ersten Mal Dengue quasi diesen ersten Serotyp, welchen auch immer, kennenlernt und eine gewisse Immunantwort aufbaut und dann bei Reinfektionen tatsächlich es zu komplizierten Verläufen kommt, weil die Antikörper, die vom ersten Mal schon vorliegen, zwar eine Affinität haben für das neue Virus, sich mit dem zusammenlegen, aber nicht sehr avide sind, also das nicht neutralisieren können. Das heißt, das Virus bleibt weiter aktiv und benutzt tatsächlich die Immunantwort vom ersten Mal, um ein verbessertes Eindringen in Zellen hinzubekommen über den opsonierenden Effekt des Antikörpers. Und das führt dann zu einer stärkeren Viremie und das führt dann zu einer stärkeren entzündlichen Reaktion und damit dann letztendlich zu einer disseminierten intravasalen Koagulopathie als Krankheitsbild, also Capillary Leakage und Thrombopenie und daneben Blutung und Schock. Das ist die Kaskade, die man befürchtet beim Dengue-Patienten. Wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, insbesondere bei Reiserückkehrern, ist es nicht unbedingt so, dass diese Hypothese immer hält. Also wir sehen zwar nicht viele Todesfälle in Europa, aber in der Auswertung, die vor 2 Jahren publiziert wurde, waren tatsächlich 8 von 9 Toten, die ausgewertet wurden, hatten eine Erstinfektion mit Dengue. Also es ist nicht so, dass es immer der zweite oder der dritte Verlauf ist, der heikel ist. Es ist durchaus auch mal der erste. Das muss man im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz möchte man natürlich einen akut kranken Patienten, der mit Fieber kommt, mit Gliederschmerzen, mit Hautausschlag vielleicht, wo man sagt, okay, könnte Dengue sein, könnte auch Chikungunya sein, könnte auch Zika sein, um mal die drei größeren Virusgruppen zu nennen. Möchte man natürlich irgendwo auf Schienen setzen, dass das auch sicher läuft für den. Das bedeutet, was man machen kann in der Diagnostik, ist ein Antigennachweis. Das geht als Testkassette, als Bedside-Test im Prinzip, um nachzuweisen, ist es Dengue, ja, nein. Die sind leider nicht so sensitiv, wie man das bräuchte, um einen absoluten Ausschluss hinzubekommen. Aber wenn er positiv ist, hilft das sehr, weil dann weiß man, okay, ist Dengue-Fieber. Das andere, was man machen sollte, ist ein Stauschlauchtest. Das ist ja simpel, das kann man immer machen. Einfach unblede, ne? 4 Minuten stauen, 5 Minuten stauen und sehen, ob sich Petechien bilden. Wenn sich Petechien bilden, hat der Patient offensichtlich ein Problem mit seiner Kapillarpermeabilität und dann sollte der stationär gehen. Ansonsten, wenn der keine sonstigen klinischen Zeichen hat, kann man die auch ambulant führen. Die haben ja primär Schmerzen, diese Patienten, und Fieber, das geht auch ambulant. Aber bei Petechien ist man natürlich ein Warnzeichen, hier stimmt was nicht und da muss man die beobachten. Und dann ist es so eine Krise meistens, die nicht lange hält. Das sind 3, 4, 5 Tage, wo die abrauschen mit den Thrombozyten und eben Probleme kriegen mit dem Flüssigkeitshaushalt. Da muss man eben substituieren. Zur Not Thrombozyten geben, Erythrozyten geben. Das ist dann natürlich eher in diesen Fällen eine intensivmedizinische Betreuung. Und dann kann man die aber halten. Wenn die gut betreut werden von Anfang an, dann erholen die sich auch wieder, auch in diesem Dengue-hämorrhagischen Fieber oder auch im Dengue-Schock-Syndrom und werden wieder stabilisiert. Das Problem ist weltweit, warum Menschen am Dengue sterben, ist schlicht und ergreifend fehlende Infrastruktur, weil die zu spät oder gar nicht in entsprechende Versorgung geführt werden können. Und das Problem haben wir hier eigentlich nicht. Bei uns ist es eher mangelnde Erfahrung, dass man einfach zu spät reagiert, weil man nicht dran denkt oder nicht abschätzen kann, wie der Verlauf ist. Und dann hat man den Patienten stabilisiert und dann wird es langsam wieder besser. Also dieses Immunphänomen hält nicht lange an und dann erholen sie sich auch wieder. Beim Chikungunya hat man dieses Risiko gar nicht. Also die gehen nicht in Schock und das können sie initial klinisch nicht unbedingt unterscheiden. Ist es Dengue oder Chikungunya? Das zeigt sich erst im Verlauf, weil Chikungunya können sie nur quasi retrospektiv über die Serologie nachweisen. Wenn die dann positiv ist, das dauert ja aber 10, 14 Tage, bis die vernünftig Antikörper kriegen. Dafür haben wir da das Problem am Chikungunya, dass wir hinterher anhaltend Gelenkschmerzen sehen in einem relativ hohen Prozentsatz der Patienten. Also in Studien ist es schon so, um die 40%, 35, 40% der Patienten kriegen dann so eine Post-Chikungunya-Arthritis, die über Monate, teilweise Jahre anhalten kann und sehr rheumaähnlich ist, also mit Gelenkschwellungen und wirklich inkapazitierend, vor allem die kleinen Gelenke, Hände und Füße betrifft. Und das ist kein Akutproblem, aber sehr wohl ein chronisches, weil diese Patienten natürlich daran verzweifeln, weil sie nicht arbeiten können und so weiter. Fürs Akutmanagement spielt Chikungunya aber, hat das keine so großen Herausforderungen. Man muss halt die Schmerzen behandeln, die bleiben stabil und dann werden die auch erstmal wieder besser.
Und gibt es, das ist ja vorrangig eine symptomatische Therapie, gibt es eigentlich für die NSAID, die man dort einsetzt, eine Präferenz, also aus Ihrer klinischen Erfahrung her? Ja, bringen ja den Studierenden bei, dass es Daten gibt, dass man nicht auf jedes Fieber mit NSAID reagiert. Also gerade bei bakteriellen Infektionen gibt es den Hinweis, dass man dadurch die Prognose vielleicht sogar verschlechtern kann. Allerdings bei den Virusinfektionen sieht es ja ganz anders aus. Und das ist ja wahrscheinlich das Einzige, was man dem Patienten anbieten kann. Wozu greifen Sie?
Also in der Tat ist es ja so, dass Sie, wenn Sie Probleme kriegen, Komplikationen kriegen, ist das ja eine Entzündungskaskade. Und die können Sie natürlich versuchen zu blocken, indem Sie frühzeitig schon Entzündungshemmern geben. Zumindest Prostaglandin-Synthesehemmer spielen da tatsächlich eine gewisse Rolle. Was man natürlich vermeiden sollte, ist eine Thrombozytenaggregationshemmung zu machen bei einer Krankheit, die Thrombopenie auslösen kann. Weil man sagen muss, dass die Brasilianer, die ja wirklich sehr viel Dengue auch sehen, seit Jahren völlig problemlos, sagen sie zumindest, auch ISS geben bei Dengue. Es ist das einzige Land, von dem ich weiß, dass das stattfindet. Sonst wird immer davor gewarnt, ISS zu geben. Aber in Brasilien ist das üblich. Und was man ihnen nicht absprechen kann, ist eben die Erfahrung mit Dengue. Also insofern scheint das vielleicht nicht so ein Thema zu sein, wie wir denken. Aber ich persönlich würde mich das nicht trauen, beim Dengue-Patienten mit ISS reinzugehen. Also wir geben in der Regel Metamizol, das wirkt gut. Gegen das Fieber, gegen die Schmerzen, das ist ja das, was der Patient vordringlich hat, dem tut alles weh, der möchte die Schmerzen reduziert sehen, hier muss man ein gutes Schmerzmittel haben und das wirkt einfach am besten in meiner Erfahrung mit der Methode und macht eben nichts mit den Thrombozyten, insofern eine gute Kombination.
Und zum Dengue nochmal zurück, bei diesem Capillary Leak Syndrom muss man natürlich mit Infusionen auch achtsam sein, gibt es da Laborwerte, an denen man sich orientieren kann?
Ganz schwierig. Die WHO hat über Jahre versucht, immer wieder irgendwelche Laborparameter zu definieren, über die man Verlauf und Management steuern könnte. Und es wurde ständig revidiert und hat eigentlich mehr zur Verwirrung beigetragen. Also es ist tatsächlich vor allen Dingen eine klinische Kontrolle. Und da muss man sagen, in Thailand zum Beispiel, da läuft das sehr gut. Die sehen halt Dengue wirklich täglich, buchstäblich. Und die haben da einfach eine gute Erfahrung, gutes Gefühl dafür, was sie dem Patienten zumuten können. Das ist in Ländern, wo man nicht so viele Dengue-Patienten hat, manchmal ein bisschen schwierig, da ein Gefühlswert zu kriegen. Aber es gibt keinen Laborparameter, den man hier sicher nennen kann, der einem da weiterhilft.
Und wenn ich jetzt einen Patienten vor mir habe mit Fieber, vielleicht noch keine Petechien, typischen Differentialblutbilds, eine leichte Thrombozytopenie, eine Lymphopenie, beziehungsweise kann ich Sie auch nochmal fragen, sowohl Lymphopenie als auch Lymphozytose können ja tatsächlich auf eine Virusinfektion hinweisen. Was ist denn eigentlich häufiger bei den drei genannten?
Da ist es die Lymphopenie, ja.
Und wenn ich also einen solchen Patienten habe, der Dengue-Schnelltest ist negativ, kann ich davon ausgehen, dass Dengue dann wirklich ausgeschlossen ist? Sie sagten ja, das ist nicht sehr sensitiv, aber wie sieht es aus sozusagen mit dem negativ-prädiktiven Wert? Der reicht ja offensichtlich nicht aus.
Nee, können Sie nicht. Sie können nicht davon ausgehen, dass es kein Dengue ist. Sie haben halt keinen Hinweis dafür, dass es eins ist. Das ist das Einzige, was Sie haben im Moment. Das heißt, was wir normalerweise machen, wir sehen die Patienten in der Sprechstunde. Es ist ja dann noch mehr im Busch. Ne? Das könnte auch eine Malaria sein. Die läuft ja auch mit Thrombopenie und Leukopenie gerne einher. Hat halt eine erhöhte LDH, weil die hämolysieren. Das tun die Dengue-Patienten nicht. Also da hat man einen Laborwert, an dem man sich vielleicht orientieren kann. Und da wird man natürlich immer auch schauen im Ausstrich, ob man Parasiten findet oder nicht. Und das ist natürlich. Und heutzutage macht man auch noch einen Schnelltest bei der Malaria in der Regel mit, um die Sensitivität zu erhöhen. Dann gibt es natürlich auch bakterielle Infektionen, die so ähnlich aussehen können im Differentialblutbild. Die schon genannten Rickettsien zum Beispiel machen durchaus auch eine Lymphopenie, Thrombopenie gerne mal. Typhus macht das auch. Typhus abdominalis, den wir auch durchaus als Reiserückkehrinfektion mal sehen. Also die Differentialdiagnose ist hier ein bisschen bunter, hängt natürlich auch vom klinischen Zeichen ab, die wir sehen. Also wenn das ein Patient ist mit Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Hautausschlag, flächiger Hautausschlag, makulöses Exanthem, dann spricht schon viel für eine Virusinfektion und dann eben auch viel für Sachen wie Chikungunya oder Dengue, abhängig von der Reiseanamnese vielleicht oder von der Jahreszeit bei uns. Und dann kann man die oft ambulant führen. Also das ist dann nicht so, dass man die unbedingt stationär aufnehmen muss. Auch wenn die erhebliche Schmerzen haben, können die auch zu Hause behandelt werden, wenn die halt gut angebunden sind, also regelmäßig gesehen werden. Das heißt, wir schauen nach, Schnelltest schon genannt, wir schauen nach, haben die Antikörper gegen Dengue? Da interessiert uns halt eine alte Infektion. Wir wollen nicht wissen, ob die jetzt akut schon Antikörper haben. Das geht ja gar nicht im zweiten, dritten Tag. Aber wenn die Antikörper haben von der frühen Infektion, wissen wir ja, dass dieses Immune Enhancement einen Tag wahrscheinlicher ist, also dass Probleme eher auftreten können. Müssen wir die einfach genauer kontrollieren. Wir machen den Stauschlauchtest, das ist ein wichtiges Tool und schätzen halt klinisch einfach ein, wie stabil sind die und dann führen wir die in der Regel ambulant. Das ist selten, dass stationär aufgenommen werden muss, aber manchmal sind die Zeichen eben so und dann muss man die auch stationär betreuen.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie kurz auf unsere hochwertigen Patientenratgeber hinweisen. Geben Sie Ihren Patienten wertvolles Wissen mit nach Hause, von A wie Abszesse bis Z wie Zöliakie. Mit über 50 verschiedenen Patientenratgebern, teilweise auch in andere Sprachen übersetzt, unterstützen wir Sie in Ihrem Behandlungsalltag. Fordern Sie die Patientenratgeber kostenfrei unter kontakt@infectopharm.com an. Die E-Mail-Adresse und den Link zu den Patientenratgebern als Download finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen weiterhin viele interessante Minuten mit dem infektiologischen Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum.
Im letzten Abschnitt unseres Podcasts wollte ich mit Ihnen noch über Impfungen sprechen, aber vorher wollte ich Ihnen noch zwei Fragen stellen. Die sind jetzt relativ zusammenhanglos. Die eine Frage ist, haben Sie schon mal Ehrlichia gesehen? Also Ehrlichia wird ja auch immer wieder beschrieben, wenn man sich Studien ansieht, die Zecken aufgearbeitet haben. Also da gibt es ja etliche Arbeiten aus Deutschland, Zecken sammeln, aufarbeiten, welche Bakterienerreger findet man. Und da kommt Anaplasma und Ehrlichia immer wieder vor. Ich muss aber gestehen, dass ich noch nie einen Patienten damit gesehen habe. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ich hatte tatsächlich vor Jahren mal jemand hier in Berlin in der Sprechstunde, der hatte das, haben wir dann serologisch letztendlich nachgewiesen. Am Ende ist aber eine seltene Infektion sicher, ja.
Und was hatte der für sozusagen Key-Symptome?
Der hatte auch anhaltende Gelenkschmerzen nach einer Akutinfektion. Hat er anhaltend Schmerzen gehabt, dann kam plötzlich raus, der hat eine Ehrlichiose. Er hatte aber initial eben auch Allgemeinsymptomatik gehabt, also relativ unspezifisch. Man ist nichts darauf gestoßen, dass man gesagt hätte, das muss jetzt sowas Seltenes sein.
Und die zweite Frage, die interessiert wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Mittlerweile haben wir auch in Deutschland in den Hotels ein Problem mit den Bettwanzen. Also Ich habe mir da auch schon mal bei einem Hotel, das ich jetzt nicht nenne, sozusagen, bin ich davon betroffen gewesen. Die haben sich zum Glück nicht in der Wohnung manifestiert dann. Die kann man ja auch mit nach Hause bringen. Was können Sie da sagen? Zum einen, wie man sich davor schützen kann, wie man sich davor schützen kann, diese Bettwanzen mit nach Hause zu nehmen. Und wie sieht's aus mit der Gefährdung aus infektiologischer Sicht?
Also letzteres ist bei Bettwanzen tatsächlich kein echtes Problem. Bettwanzen sind primär lästig, aber übertragen nicht wirklich relevant über Reger. Das kann man. Der Stich juckt furchtbar und es ist sehr unangenehm. Ich habe das auch schon eingefangen bei Reisen. Aber man muss sich jetzt keine gesteigerten Sorgen machen, dass man sich hier irgendeine Infektionskrankheit zuziehen würde. Was sehr gut hilft, ist Permethrin tatsächlich. Das ist ja ein Chrysanthemenextrakt. Permethrin, was für Spinnentiere und für Insekten giftig ist, also Nervengift ist. Wir Säugetiere können das in der Leber verstoffwechseln, deswegen schadet es uns nicht. Aber für Spinnentiere ist es und Insekten ist es eben sehr schnell tödlich. Und was man machen kann, wenn man einen Verdacht hat bei einem Hotel oder wenn man eben entsprechend unterwegs ist, man einfach das Bett mit Permethrin einsprüht. Es gibt so Pumpflaschen, die man nehmen kann. Oder ein Kollege von mir, der hat immer einen Permethrin imprägniertes Laken dabei, das er über das Bett ausbreitet und dann schläft er da drauf. Und das tötet die Erreger, also auch Bettwanzen, sehr, sehr zuverlässig, auch wenn sie da Flöhe im Bett haben oder sonst was. Also je nachdem, wo man da nächtigen muss, ist das eine effektive Maßnahme. Und dann, aber man ist auch in guten Hotels, wo man vielleicht daran gar nicht denken würde, in der Tat nicht immer vorgefeit. Wir hatten das Thema ja auch in New York. Vor ein paar Jahren, vor der Pandemie, war das dort eine größere Sache. Und jetzt kürzlich allerdings auch ein, wie sich herausgestellt hat, Fake News. Und zwar wurde in der Presse breitgetreten, dass das Bettwanzenproblem in Paris massiv zugenommen hätte durch ukrainische Flüchtlinge. Und wie sich herausstellte, war das tatsächlich eine konstruierte Fehlnachricht, die da verbreitet wurde. Also man muss immer schauen. Wir haben dann viele Nachfragen immer von Reisenden, die beunruhigt sind. Was können sie tun? Aber die kurze Antwort ist, Permethrin mitnehmen und im Zweifel das Bett einmal einsprühen. Dann ist ziemlich zuverlässig Ruhe.
Das war doch ein ganz praktischer Tipp sozusagen außerhalb des Hauptinhaltes unserer heutigen Podcast-Folge, aber das werde ich definitiv auch so umsetzen. Zuletzt wollte ich mit Ihnen noch über die Impfungen sprechen. Sie hatten es ja vorhin schon angedeutet, dass der Individualschutz durch die Impfung hier wahrscheinlich zunehmend, dass es zunehmend mehr Möglichkeiten gibt. Wir haben jetzt die Dengue-Vakzine. Da wollte ich mit Ihnen darüber sprechen, wen soll ich jetzt impfen, wenn ich eine Reiseberatung durchführe und wen nicht. Gerade wegen dieses Antibody-Dependent Enhancement gibt es ja immer wieder die Überlegung, wenn der Impfstoff nicht perfekt vor allen vier Serotypen gleichzeitig schützt, könnte ich theoretisch mit der Impfung das Risiko für den Reisenden erhöhen, dass er dann bei einer echten Infektion vielleicht sogar einen schweren Verlauf erleidet. Und deswegen wurde viel diskutiert. Also Sie sind der Profi, wie schätzen Sie das ein? Was machen Sie?
Also das ist in der Tat richtig. Gerade die Dengue-Impfung ist wirklich kompliziert und wie so oft bei solchen Themen, je tiefer man einsteigt, desto komplexer wird es eigentlich. Wir haben mit der Dengue-Erfahrung historisch mit der Impfung keine guten Erfahrungen gemacht. Es gab in den 90ern bereits einen Impfstoff, der dann abgebrochen wurde, weil man gesehen hat, es gibt eben diese Verstärkung der Krankheitsverläufe. Dann gab es vor gut 10 Jahren einen Impfstoff, der von Sanofi auf den Markt gebracht wurde, der mit viel, viel Hoffnung begleitet wurde. Der basiert auf der alten Gelbfieberimpfung, die genetisch verändert wurde. Also hat man die Hülle quasi, die Hüllinformationen aus dem Genom rausgeschnitten und Hüllinformationen der 4 Dengue-Viren reingepackt. Hat also 4 Chimären geschaffen und die replikationsfähig sind und daraus einen Impfstoff entwickelt. Und da hatte initial extrem gute Ergebnisse. Die Immunantwort war gegen alle 4 Serotypen bei allen Geimpften vorhanden. Da war richtig Euphorie da. Man dachte, jetzt ist der Durchbruch. Dann hat sich herausgestellt, dass bei Leuten, die noch kein Dengue hatten, die Schutzrate gar nicht so gut war. Die lag so um die 20% nur. Und sehr viel unangenehmer noch bei diesen Leuten, also vorher kein Dengue gehabt, dann geimpft und dann Kontakt mit dem Wildvirus, kam es tatsächlich zu komplizierteren Verläufen. Und es gab dann vor allen Dingen auf den Philippinen ein ziemliches Desaster, weil dort Kinder geimpft wurden, die dann tatsächlich mehr Komplikationen und auch Todesfälle hatten, als es zu einer Wildvirus-Epidemie kam. Und das hat in den Köpfen natürlich sehr stark festgesetzt, Dengue-Impfung kann gefährlich sein. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, ist hier der wesentliche Trigger offensichtlich das NS1-Antigen. Also das ist ein Bestandteil dieses Virus, des Dengue-Virus, was, wenn das Virus sich vermehrt in der Zelle, wird dieses NS1 separat auch hergestellt und wird dann von der Zelle ausgeschieden, zusammen mit den Viren. Und NS1 macht im Kapillarbett eine Entzündung. Und das scheint ein ganz starker oder wichtiger Pathomechanismus zu sein, der eben diesen entzündlichen Verlauf weiter treibt und dann auch zum denguehämorrhagischen Fieber führen kann. Aus Sicht des Virus wahrscheinlich von Vorteil, weil die Entzündung wiederum zur besseren Aufnahme in die Zellen führt. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich gegen dieses NS1 auch schützen kann, also Anti-NS1-Antikörper bildet. Und das ging mit der Impfung von Sanofi nicht, weil da nur die Hüllinformation von Dengue-Viren drin war, aber kein NS1 von Dengue-Viren. Deswegen hat man zwar Anti-Hüll-Antikörper gebildet, aber eben diesen entscheidenden Faktor gar nicht ausbilden können. Und das führte dann eher zu Komplikationen. Mit dem neuen Impfstoff, den wir jetzt haben, haben wir eine völlig andere Grundlage, weil hier die Basis ein attenuierter Dengue-Typ-2-Stamm ist. Das heißt, ein Dengue-Virus, das dann verändert wurde, was die Hüllinformation angeht und eben Hüllen von Dengue Typ 1, 3 und 4 mit eingebaut bekommen hat. Das heißt, sie kriegen auch hier einen attenuierten Wildstamm plus drei Chimären geimpft, die sich vermehren und bilden dann Immunantwort, haben aber immer auch eine Immunreaktion auf das NS1, was hier mit vorhanden ist. Und das ist der entscheidende Unterschied, wie man mittlerweile recht deutlich sehen kann. Die Impfung ist nicht perfekt, weil der Schutz gegen Dengue Typ 4 zumindest in den Studien nicht nachgewiesen werden konnte. Das lag aber primär daran, dass es einfach zu wenig Fälle gab, also ist wahrscheinlich mehr ein statistisches Phänomen. Sehr viel relevanter ist, dass tatsächlich der Schutz gegen Dengue Typ 3 bei Leuten, die noch keinen Dengue hatten, nicht da war. Das war auch statistisch relevant, also sehr signifikant. Das heißt, hier haben wir eine Lücke, die Schutzrate. Bei Leuten, die schon mal Dengue hatten, ist der Schutz auch gegen Dengue Typ 3 da, aber nicht bei Leuten, die noch keins hatten. Das heißt, man hat eine Impfung, die insgesamt gut schützt gegen Dengue Typ 1 und 2, nicht so gut schützt gegen Dengue Typ 3 und bei Dengue Typ 4 ist es fraglich. Schutzrate in Studien waren aber bis 90% gegen Komplikationen, also gegen Hospitalisation. Also das war schon so, dass man gesagt hat, okay, das kann man auf jeden Fall verwenden und zulassen. Und dann kam die Impfung und dann wurde natürlich sofort Diskussion aufgeworfen, könnte die nicht auch gefährlich sein für Leute, die schon kein Dengue haben. Bei der ersten Impfung wurde das nach 2 Jahren gesehen. Wir haben jetzt die neue Impfung mittlerweile sehr viel länger nachbeobachtet. Also wir haben 4,5 Jahre Nachbeobachtung, die publiziert sind. De facto liegen schon über 6 Jahre Nachbeobachtung vor und es gibt überhaupt kein Sicherheitssignal. Nichts. Also keine Komplikationen bei denen, die geimpft wurden. Auch nicht bei denen, die vorher kein Dengue hatten. Und deswegen wurde die Impfung zugelassen in Europa. Und wir haben jetzt Massenimpfkampagnen, die dieses Jahr gestartet worden sind in Brasilien, Indonesien und in einigen anderen Ländern. Das heißt, wir kriegen zunehmend Daten. Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund, Reisenden die Impfung vorzuenthalten, wenn sie in ein Gebiet fahren, wo sie wirklich durch Dengue gefährdet sind. Also wenn sie nach Brasilien fahren in Ausbruch oder nach Indonesien, nach Thailand, nach Sri Lanka, wo viel Dengue einfach vorkommt, würde ich ihnen die Impfung immer empfehlen, weil sie im Moment der beste Schutz ist, den wir bieten können. Und der Hinweis, dass es Komplikationen geben könnte, rein theoretisch ist. Das ist praktisch schlichtweg irrelevant, weil überhaupt keine Fälle nachgewiesen worden sind bisher, bei doch sehr vielen Geimpften mittlerweile und über einen längeren Zeitraum auch. Was man berücksichtigen muss, ist eine Lebendimpfung. Das heißt, wir sehen schon, dass die Geimpften natürlich darauf reagieren. Also die kriegen halt Allgemeinreaktionen und so weiter, bis hin zu einem Hautausschlag. Das heißt, wir machen das ungern last minute, weil offensichtlich dann die Beschwerden sonst in die Reise reingeraten können. Und deswegen haben wir schon gerne so mindestens 14 Tage Vorlauf, bevor die Impfung appliziert, bevor die Reise stattfinden soll zwischen Applikation der Impfung und Abreise.
An der Stelle müssen wir natürlich anmerken, dass die STIKO hier aktuell noch eine andere Empfehlung ausgibt und die Dengue-Impfung nur für Personen älter als 4 Jahre, die in der Vergangenheit eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben, unter bestimmten Voraussetzungen als Reiseimpfung oder beruflich indizierte Impfung empfiehlt. Derzeit gibt die STIKO keine allgemeine Impfempfehlung für Dengue-naive Personen, aber die aktuelle STIKO-Empfehlung verlinken wir einfach noch einmal in den Shownotes. Die kann sich natürlich in den nächsten Jahren auch ändern. Außerdem hätte ich noch eine weitere Zwischenfrage. Es sind ja 2 Impftermine im Abstand von mehreren Wochen. Und wie sieht das jetzt aus, wenn die Reise im Intervall stattfinden soll, weil der Betreffende sich zu spät vorgestellt hat? Ist es dann besser, jemanden einmal zu impfen und auf die Reise zu schicken, oder sollte ich in einem solchen Fall auch auf die Erstimpfung verzichten?
Also mit zweiter Impfung gab es viele Diskussionen schon im Studiendesign am Anfang, also als die noch in der Entwicklung war. Es ist ja eine Lebendimpfung, also an und für sich kann man von einer guten Immunreaktion ausgehen. Und in der Tat ist es so, und das steht auch in den Zulassungsunterlagen, dass der Schutz nach der ersten Impfung genauso gut ist, also genauso ist wie nach der zweiten. Die zweite verbessert den Schutz nicht. Was die macht, ist eine Komplettierung der humoralen Antwort und sehr wahrscheinlich eine Verlängerung der Antwort, aber keine Verbesserung der tatsächlichen protektiven Effektivität. Und es gibt publizierte Daten aus einer kleineren Phase-2-Studie, die recht deutlich gezeigt haben, dass tatsächlich der Effekt der zweiten Impfung sogar besser ist, wenn Sie ein bisschen länger warten. Also wenn Sie das erst nach einem Jahr impfen. Was auch logisch ist bei einer Lebendimpfung, weil Sie natürlich, wenn der Körper ein bisschen mehr Abstand hat zur letzten Immunreaktion, kriegen Sie einfach einen besseren Booster-Effekt.
Das haben wir auch gesehen bei der AstraZeneca-Impfung gegen Covid-19, dass in dem Impfarm, wo der Abstand zu kurz gewählt wurde, tatsächlich die Impfeffektivität schlechter war. Und je länger der Abstand war, desto besser war die Impfeffektivität. Das scheint also so ein generelles biologisches Konzept zu sein, dass ein größerer Abstand zu einer besseren Impfantwort führt.
Naja, das liegt daran, dass natürlich das Immunsystem sich ja beschäftigt mit dem Fremdantigen und insbesondere ein Lebendimpfstoff oder gar eine Wildinfektion macht natürlich einen relativ starken Immuntrigger. Und wenn Sie in diese noch laufende Immunreaktion den Trigger nochmal geben, dann nimmt das Immunsystem das nicht unbedingt als neue Information, weil es ja noch beschäftigt ist mit der alten Abwehr. Und dann gibt es eben nur einen sehr eingeschränkten Booster-Effekt. Während wenn Sie länger warten, dann hat sich das Immunsystem abreagiert, Immunreaktion ist runtergefahren, keine zelluläre Immunität mehr da im Moment und so weiter. Und dann kriegen Sie eine sehr viel bessere Stimulation. Also gerade bei Lebendimpfstoffen muss man auf diesen Abstand achten. Bedeutet, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, wenn ich jemand habe, der zeitlich so kommt, und das ist ja die Regel bei Reisenden, dass er nur eine Impfung kriegen kann, dann geben wir ihm die. Es ist auf jeden Fall besser, gegen Dengue geschützt zu sein, als ungeschützt in ein Reiseland zu reisen, auch wissend, dass eben die zweite Impfung den Schutz gar nicht verbessern würde, sondern allenfalls verlängern würde. Die zweite Impfung geben wir dann eben später, mit einem Mindestabstand von 3 Monaten, aber das ist genau das, was wir betonen, dass es eben ein Mindestabstand ist. Das kann gerne auch später sein.
Dengue-Impfung sicherlich eine der größten Neuerungen. Es gibt allerdings auch bei Chikungunya jetzt eine Impfung, die kurz vor der Zulassung steht. Wie schätzen Sie die ein? Weil Sie kennen die Zahlen sicherlich aus den Zulassungsstudien.
Also tatsächlich werden wir nächstes Jahr 2 Impfungen gegen Chikungunya bekommen. Die eine wahrscheinlich im 2. Quartal und die andere im 4. Das erste wird eine Lebendimpfung sein, das ist ein Single-Shot-Vaccine, auch wieder ein attenuierter Lebendimpfstoff. Und hier hat man nur auf die Antikörperantworten geschaut, eine Serokonversionsrate von 98% hat also einen sehr, sehr guten Effekt. Hier vertraut man den Antikörper, weil es eben bei Chikungunya nur einen einzigen Virustyp gibt und diese Kreuzeffekte gar nicht auftreten. Ist ja auch kein Flavivirus und der ist sicherlich sehr protektiv, dieser Impfstoff, nach allem, was man sagen kann und wird sicher kommen. Ist aber eine Lebendimpfung auch wieder. Das heißt, man kann ihn zum Beispiel immunsupprimiert nicht geben. Und das ist natürlich bedauerlich, weil gerade bei Chikungunya sehen wir, wenn da eine höhere Gefährdung, vor allen Dingen in diesen Gruppen, also Immunsupprimierte etc. Die zweite Impfung, die im Herbst kommen oder im Winter kommen wird, ist ein Totimpfstoff. Das ist ein Virus-like Particle, was gegeben wird, was wohl vergleichbar gute Effekte hat in der Immunreaktion und dann vor allen Dingen auch für Immunsupprimierte geeignet sein wird. Also das ist eine gute Erneuerung. Jetzt ist natürlich Chikungunya nicht ganz so häufig auf der Welt wie Dengue und eher in Ausbrüchen vorhanden. Also wir haben zum Beispiel jetzt über den Winter einen großen Ausbruch in Südamerika gesehen und das flaut dann irgendwann wieder ab und dann wird es ruhiger. Also wir werden Chikungunya sehr viel punktueller, denke ich, die Impfung einsetzen für Reisende, die in bestimmte Risikogebiete fahren, wo gerade ein Ausbruch stattfindet oder sich aufbaut, als jetzt Dengue, das man sehr viel breiter empfiehlt, weil Dengue einfach in viel, viel größeren Zahlen weltweit vorhanden ist. Aber trotzdem ist es natürlich eine wichtige Impfung, insbesondere, weil wir bei Chikungunya diese Komplikationen mit den Arthritiden sehen, die es natürlich zu vermeiden gilt.
Und die anderen Impfstoffe, die in der Reisemedizin noch eine Rolle spielen, also Typhus hatten Sie angesprochen, ist ja auch eine der häufigeren reiseassoziierten fieberhaften Erkrankungen. Da gibt es ja auch einen Impfstoff.
Ja, bei Typhus gibt es auch 2 Impfstoffe, die allerdings relativ bedauerlich sind, muss man sagen, was die Effektivität angeht. Also da würden wir uns auch freuen, wenn wir mal eine Innovation sehen. Die sind ja beide recht alt. Wir haben eine Polysaccharid-Vakzine, die einen sehr eingeschränkten Schutz gibt, also eine studienprotektive Effektivität, sowas um die 60-65%. Und eine Schluckimpfung, das ist eine attenuierte Lebendimpfung, die man halt zu sich nimmt. Und die, da ist die Schutzrate nicht sehr viel besser oder ziemlich gleich. Allerdings hat es eine gewisse Kreuzimmunität gegen Paratyphus A und B noch, die so bei 30-40% liegt. Also beides eigentlich nicht das, was man jetzt als wahnsinnig effektive Impfung empfehlen würde. Dummerweise sehen wir aber eine Ausbreitung von Typhus und Paratyphus. Wir sehen auch mehr Fälle global und vor allen Dingen sehen wir mehr multiresistente Stämme. Kollegen sagen ja schon seit Jahren, die nächste große Pandemie wird die Multiresistenz oder die Medikamentenresistenz bei Bakterien sein. Und das sehen wir ja auch bei einigen, insbesondere Bakterien, die eben stark ausgesetzt sind an Bakterien, zum Beispiel eben Salmonella typhi in Südasien. Die sind ja da sehr stark exponiert und bilden dann auch entsprechende Resistenzen aus. Und deswegen muss man dann eben doch diese relativ schlechten Impfstoffe auch empfehlen. In Indien gibt es einen tatsächlich sehr viel besseren Impfstoff, einen Konjugatimpfstoff, der da zugelassen ist, aber dummerweise ist der in Europa nicht zugelassen, nicht verfügbar. Weil, um das zu erreichen, müssten die Inder hier nochmal die Phase 3 wiederholen. Und das ist denen zu aufwendig und zu teuer gewesen bisher.
Aber das ist ja auch eine Entwicklung, die wir bei anderen bekapselten Bakterien gesehen haben. Also bei den Pneumokokken ging es ja auch vom Polysaccharid-Impfstoff zur Konjugatvakzine. Und erst die Konjugatvakzine hat dann auch zu Veränderungen in der Gesamtepidemiologie geführt, weil bestimmte, also die Impfstämme ja zum Teil komplett eradiziert wurden. Und Ähnliches haben wir bei Meningokokken gesehen, bei Haemophilus influenzae B. Lange bevor der sozusagen weggeimpft wurde, gab es ja die Polysaccharid-Vakzine in den 90ern, die hat gar nicht viel bewirkt. Also da ist zu hoffen, dass diese Konjugat-Plattform auch bei Typhus vielleicht dann doch sich eine Firma sich dessen annimmt und die Studien dann durchführt, sodass wir es hier auch einsetzen können.
Ja, das wäre sicher sehr, sehr schön.
Wir haben unsere Zeit schon überschritten. Also ich könnte mit Ihnen noch sehr viel länger sprechen. Ich bin auch der Überzeugung, wenn Sie es einrichten können, würde ich mit Ihnen gerne nochmal einen zweiten Termin machen, um die Themen ein bisschen aufzubohren. Wir haben die Malaria jetzt vollkommen außen vor gelassen, weil das sicherlich etwas ist, was eine eigene Podcast-Folge verdient. Wir haben einen sehr weiten Bogen geschlagen von den vektorassoziierten viralen Erkrankungen, den bakteriellen Erkrankungen. Wir haben über die autochthonen Fälle gesprochen, die zunehmen, aber insbesondere auch die reiseassoziierten Fälle, die zunehmen. Wir haben über Patientenphänotypen gesprochen, an die man denken sollte. Was bei mir sozusagen nochmal hängen geblieben ist, ist, dass man bei West Nile, was ja hier auch vorkommt, serologisch die Diagnose stellen kann, weil es ein zweigipfliger Verlauf ist. Und der Patient sich in dem zweiten Gipfel präsentiert, meistens wie bei FSME auch, während bei Chikungunya und Dengue vor allen Dingen die Schmerzen in der Akutphase im Vordergrund stehen. Wir haben aber auch über Borrelia recurrentis und über Rickettsien gesprochen. Und zum Schluss haben wir nochmal die Neuerungen bei den reiseassoziierten Impfstoffen diskutiert. Vielleicht aus Ihrer Sicht, ich beende diese Podcast-Folge mal gern damit, was sind aus Ihrer Sicht so 3, 4 Dinge, die Sie den klinischen Kollegen unbedingt mit auf den Weg geben würden, was sind Fallstricke, die man vielleicht unbedingt vermeiden sollte, was sind Dinge, die man unbedingt tun sollte, also Do's and Don'ts, was wäre aus Ihrer Sicht sozusagen aus unserer Folge jetzt die Take-Home-Message?
Also ich denke, das Entscheidende tatsächlich in der klinischen Tätigkeit ist, dass sich die Differentialdiagnose Fieber aufdehnt, also das wird mehr und das ist natürlich ein Effekt des Reisens, der Veränderungen, die wir sehen und eben auch der Veränderungen, die wir hier sehen. Das heißt, hier ein breiteres Spektrum einfach im Kopf zu haben, was Fieberursachen sein können, ist, denke ich, schon wichtig, wird wichtiger, auch wenn man gar nicht mal so sehr viel mit Tropen- und Reisemedizin zu tun hat. Solche Leute stolpern einem einfach in die Notaufnahme zunehmend. Und dann eben kurz zu überlegen, kann das nicht auch einer dieser Exoten quasi sein, die dann häufiger werden, ist das für den einen oder anderen Patienten natürlich schon auch segensreich, wenn man zumindest in die Richtung mitdenkt.
Also das nochmal ein guter Hinweis auch an die Kollegen, die infektiologischen Kollegen, die mal zum Konsil in die Notaufnahme gerufen werden, dass man diese Erreger mit nicht vielleicht als primäre Diagnose, aber wenn das häufiger ausgeschlossen ist, dass man daran auf jeden Fall denken sollte. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Jelinek. Also ich habe selber sehr viel gelernt.
Sehr gern.
Sie haben auch einige Studien genannt, die werden wir wie immer in den Shownotes verlinken. Sie können sie also nachlesen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Sie bekommen natürlich auch CME-Punkte, wenn Sie die Fragen beantworten. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie es tun. Und wir freuen uns natürlich auch immer über ein Feedback. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten.
Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infectofarm.